Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Das machen aber auch vor allem Cis-Männer, die dann halt wirklich im ersten Gespräch direkt so sagen, aber du hast noch eine Pussy, oder?
Echt? Ja. So? Okay.
Oder hast du noch deine Titten?
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Laken. Ich habe heute Silas zu Gast. Hi.
Hallo.
Und du kennst das ja schon, ich schmeiß dich, glaube ich, mal direkt ins kalte Wasser, oder?
Sehr gerne.
Hattest du schon mal einen Dreier?
Ja.
Licht an oder aus?
Kommt drauf an.
Rollenspiele, top oder flop?
Kommt auch drauf an.
Mit welchem Star würdest du am ehesten Sex haben wollen?
Oh, Norman Reedus.
Warte mal, hier aus der Zombie-Serie?
Ja.
Ah, genau. Ja, okay. Oralsex bekommen oder geben?
Beides.
Hattest du schon mal Sex in der Öffentlichkeit?
Nee, nein.
Bist du eher laut oder leise?
Laut.
Kratzen und beißen, top oder flop?
Top, meine ich.
Wie wichtig ist dir Sex in einer Beziehung auf einer Skala von 1 bis 10?
7. Mhm.
Und jetzt letzte Frage. Hattest du... Oh, ich muss mir eine neue überlegen. Oh, ich habe die einfach nur aus der Liste genommen. Ich habe dich ja gerade schon nach dem Dreier gefragt. Ja. Und die letzte Frage ist, hattest du schon mal Sex mit mehreren Leuten gleichzeitig? Ich stell dir jetzt die Frage, die mir von einem Zuhörer gesendet wurde.
Oh, okay.
Und die ich jetzt auch in die Liste aufgenommen habe. Socken an oder aus?
Egal.
Das war dein Quickie, vielen Dank. Mein Gott, da hätte ich mich aber ein bisschen besser vorbereiten müssen und mal meine eigenen Fragen lesen müssen. Sorry.
Alles gut.
Silas, ich freue mich total, dass du da bist.
Oh, ich freue mich auch total.
Ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr coole Folge. Und wenn du magst, stell dich doch mal direkt vor.
Ja, also ich bin Silas, ich bin 21. Ich hole aktuell mein Abitur nach. Ja. Das war es eigentlich.
Mhm. Identität und Sexualität?
Sexualität ist eine interessante Sache, da kann ich mich immer nicht ganz festlegen.
Ah.
Ich würde eher bisexuell sagen, kann man noch ins Detail gehen, aber das ist so meine Standardantwort. Mhm. Ja, und ich bin ein Transmann.
Mhm. Und wie viele Sexualpartner hattest du bis jetzt?
5.
Okay. Seit wann bist du sexuell aktiv?
Seit ich 17 bin, 16, 17, irgendwie so.
Mhm. Okay, jetzt lass ich mich mal überlegen, was hatten wir denn sonst? Das müsste doch eigentlich schon mal so die grobe erste Wurf, ne?
Ja.
Ja, dann würde ich gerne wissen, Bisexualität nur als Überbegriff?
Ja.
Aha.
Also das ist so das, was die meisten kennen. Deswegen, wenn ich gefragt werde, dann sage ich meistens einfach bisexuell, weil die meisten kennen auch nichts anderes. Und zum Beispiel könnte ich mir eine romantische Beziehung mit einem Mann vorstellen, mit einer Frau eher nicht, aber halt sexuelles auf jeden Fall, auch ein bisschen rumdaten, aber ich glaube so richtig langfristig eher nicht.
Okay, hast du mit beiden Geschlechtern deine Erfahrungen gemacht oder
ja.
Hast, okay, das heißt, wir können auch gleich mal so ein bisschen Vergleichsfragen und so
ja.
Stellen. Schön. bist du derzeit sexuell aktiv?
Nicht so richtig, nee.
Okay. Das heißt, wir kommen jetzt zu meiner Abschlussfrage, sag ich mal, für den Vorstellungsteil. Kannst du dich erinnern, wann du dein letztes Mal hattest und wie es war?
Also es ist auf jeden Fall ein bisschen länger her schon. Ich würde jetzt sagen, vielleicht 1,5 Monate oder sowas. Mhm. Es war schön, war schön.
Was habt ihr so gemacht? Und wer war's? Also
es war meine beste Freundin, mit der war ich nämlich auch 3,5 Jahre zusammen, glaube ich. Und das ist auch immer noch meine allerbeste Freundin.
Wie cool.
Und ich glaube, wir haben halt ein bisschen was getrunken und hatten dann Lust irgendwie und hatten frei und ja.
Hatten keine Gründe dagegen.
Ja, genau.
Ah, schön, okay, cool. Da will ich natürlich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Mhm. Lange zusammen und dann beste Freunde, die anscheinend auch noch ab und zu Sex haben.
Ja, wenn's passt. Gut.
Okay, spannend. Aber ich glaube, gerade du als Transmann hast natürlich jetzt im nächsten Themenblock eine Beschreibung für unsere HörerInnen da von deinen Genitalien, die vielleicht auch einige Leute interessieren würde, weil man kennt das ja, gerade Transmenschen werden immer gefragt, was sie in der Hose haben. Und jetzt mache ich das mal ganz offiziell.
Was hast du in der Hose?
Was hast du eigentlich in der Hose?
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die gar nicht wissen, was ein Transmann ist. Also ich bin weiblich geboren, bin jetzt männlich. Ich hatte vor zwei Jahren irgendwie so, hatte ich auf jeden Fall eine Mastektomie. Heißt, ich habe keine Brüste mehr, habe aber noch eine Vulva. Die, ich finde immer, man könnte sie gut zeichnen, weil sie sehr simpel ist, finde ich.
Das finde ich ja geil. Gerade Linien.
Genau, also mit der Hormonbehandlung, also mit Testosteron, vergrößert sich die Klitoris.
Ah.
Mal mehr, mal weniger, kommt halt drauf an, wie viel du vorher da schon hattest. Und bei manchen ist es halt auch einfach, selbst wenn du vorher viel hattest, verändert sich nicht viel, es kommt halt, ist total individuell. Ich hatte vorher schon eine relativ große, ich denke mal überdurchschnittliche Klitoris. Und das ist dann einfach nochmal einen ordentlichen Schwung hochgegangen. Genau.
Hast du zufällig so eine Zentimeterzahl für mich? Ich weiß nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie groß so eine durchschnittliche Klitoris ist, aber.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich schätze mal so 4 Zentimeter. Okay. 5 vielleicht sogar.
Ich überlege gerade, wie lang mein Daumen ist. Also,
wie lang ist so ein Daumen?
Ich glaube, ein bisschen mehr, oder? I don't know.
Obwohl, das trifft es eigentlich schon ganz gut. So
ein, ah ja, guck mal.
Ein Daumen vielleicht, so die Hälfte vom Daumen vielleicht. Ja. Irgendwie so.
Okay. Ich würde total gerne einmal so die Eckdaten abklären. Mhm. Du hattest gesagt, du hattest ja jetzt deine Mastektomie schon vor einer Zeit. Mhm. Das heißt, da warst du wahrscheinlich so 18, 19?
Ich glaube 19.
Okay.
Ja.
Und du hast nur fürs Wording auch. Du hast gesagt, du wurdest weiblich geboren, bist jetzt männlich. Für mein Verständnis und auch für unsere HörerInnen, hast du dich schon immer als Mann identifiziert und gefühlt und hast es irgendwann entdeckt oder, ne, also wie ist sozusagen deine Geschichte?
Also ich glaube, ich habe erst so, als es mit der Pubertät anfing, was bei mir relativ früh losging, also wirklich schon mit 9 oder so, 9, 10.
Ach krass.
Also ich habe, glaube ich, mit gerade 10 meine Periode bekommen.
Wow.
Und ich glaube, da fing das erst so an, dass ich angefangen habe, auch Geschlecht richtig wahrzunehmen. Davor war es mir irgendwie ein bisschen egal, habe mich aber relativ klar irgendwie nicht zugehörig zu den Mädchen gefühlt so. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der Grundschule, habe mir da aber halt nicht so Gedanken drüber gemacht. Und erst als es dann wirklich sehr klar war, okay, ich mache eine weibliche Pubertät durch und es ist auch gerade in meinem Umfeld einfach so Mädchen, Jungs, voll das große Ding irgendwie. Da habe ich dann angefangen, irgendwie so darüber nachzudenken, dass ich mich ja irgendwie gar nicht so richtig dazugehörig fühle bei den Mädchen. Mhm. Und dann habe ich mir da halt Gedanken drüber gemacht, sehr lange, und hatte mich dann, glaube ich, mit 12 geoutet.
Ah, ja.
Also für oft ist es bei vielen ist es auf jeden Fall später.
Ja, also es kommt mir jetzt auch sehr früh vor.
Ja,
ne?
Ja. Mhm.
Wie hat dein Umfeld reagiert?
Ich habe es zuerst meiner Mutter gesagt, gezwungenermaßen, sage ich mal, weil sie gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt.
Ah.
Ich hatte mir eigentlich selber gesagt, ich werde jetzt noch nicht ernst genommen damit. Ich sage meiner Mutter das, wenn ich 16 bin.
Siehst du, dass du dir das so vorgenommen hast?
Und die hat aber gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und genau, die war da sehr entspannt anfangs. Also hat gesagt, ey, ist natürlich auch vom Wording her ein bisschen schwierig, aber sie hat halt, war natürlich eigentlich ein guter Gedanke hinter. Ich hatte auch so Phasen und so.
Und die bekannte Phase.
Und sie findet, man sollte diese Phasen dann auch ausleben dürfen und so. Und deswegen hatte sie dann direkt, und das finde ich total süß, vorgeschlagen, wenn du Bock hast, können wir morgen Klamotten kaufen gehen. Dass ich nicht mehr Klamotten von meinem Vater klauen muss.
Oh, wie cool.
Ja, und dann sind wir Klamotten kaufen gegangen. Mhm. Also das war sehr gut. Ansonsten, mein Vater hat da so ein bisschen schweigend, zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern auch schon getrennt, also so ein bisschen leise hat er mir so Support rübergeschoben, sage ich mal. Der hat mir zum Beispiel einfach mal einen Rucksack oder so einen Turnbeutel geschenkt, wo drauf stand, be who you are oder sowas. Also das ist ganz süß. Okay. Ja, ansonsten war das ein bisschen so ein Tabuthema irgendwie. Also alle wussten davon, aber es wurde nicht so richtig drüber geredet, hatte ich das Gefühl. Ja, es wurde dann hinterher nochmal kurzzeitig bisschen schwieriger mit meiner Mutter, als sie merkte, ich meine das ernst und ich will auch Hormone nehmen und sowas. Da wurde es ein bisschen schwieriger und da hatten wir auch eine Zeit lang kein gutes Verhältnis zueinander, aber jetzt ist alles wieder super. Also inzwischen kann ich wirklich sagen, mein Umfeld hat das verhältnismäßig, was ich von anderen mitbekomme, wirklich, wirklich gut aufgenommen.
Boah, mega schön.
Ja.
Okay. Du hattest jetzt gerade auch schon gesagt, du wolltest dann Hormone nehmen.
Genau.
Ich würde total gerne wissen, wie sich das anfühlt, sag ich mal. Also wie alt warst du, als du sie dann genommen hast? Welche Wirkung ist zu erwarten? Gibt es Nebenwirkungen für dich? Ne? Wie hat sich das entwickelt sozusagen?
Ich habe mit 16 angefangen, was auch verhältnismäßig früh ist.
Mhm. Ganz kurz, da muss man doch irgendwie in Deutschland 1000 Termine mit verschiedenen Instanzen und Endokrinologen und Psychiatern und so weiter und so machen. Ne?
Ja, genau. Also bei mir waren es ungefähr 2 Jahre. Boah. Die ich warten musste, bis ich dann wirklich auch angefangen habe. Es war irgendwie ungefähr 1 Jahr wirklich nur Therapie, darüber reden mit allen möglichen Leuten und dann war es eigentlich nur noch das Medizinische, das abgecheckt wird, verträgt mein Körper das, wie sind gerade sowieso die Hormonwerte. Es wurde dann auch erstmal geguckt, was ich zu dem Zeitpunkt fast schon ein bisschen albern fand, aber ob ich erst noch Hormonblocker nehmen soll, die Pubertät verhindern erstmal und aufhalten.
Sechs Jahre nach deiner ersten Periode?
Ja, genau. Okay. Die haben dann auch relativ schnell gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es musste halt trotzdem alles abgecheckt werden und dann war irgendwie auch irgendein Blutwert von mir komisch und dann hieß es, ich muss jetzt erst eine Ernährungsumstellung machen und bla bla bla.
Ach Gottchen, okay. Also schon viel Heckmeck.
Ja, genau. Mhm. Aber es mit fast 17, also da irgendwie 2 Monate oder so, bevor ich 17 geworden bin, habe ich sie dann endlich bekommen. Ja.
Und,
ach genau, und wie sich das auswirkt.
Genau, wie sich das auswirkt, wie sich das anfühlt. Ne? Und wie man es nimmt. Ich habe keine Ahnung. Also ich kenne das zum Beispiel von Östrogenen. Also wenn du als Transfrau, da gibt es ja zum Beispiel Cremes, ne, wo du dann Östrogen-Cremes. Ich weiß gar nicht, wie es mit Tee aussieht. Tee ist, ist jetzt so Internetbegriff, ne? Also wie es aussieht, wenn man Testosteron
genau.
nimmt.
Das gibt's auch als Gel oder halt als Spritzen. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob es inzwischen noch irgendwas anderes gibt, aber ich glaube nicht. Das sind die Sachen, die mir so bekannt sind. Die meisten fangen mit Gel an. Ich habe direkt mit Spritzen angefangen, was ich total geil fand, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ganz schön Angst vor Spritzen und Nadeln und sowas, deswegen war ich erstmal so, wollen wir nicht erstmal mit dem Gel anfangen, aber im Nachhinein habe ich so gemerkt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die das Gel nehmen, die hassen das, also erstens hat es nicht so die schnelle Wirkung und außerdem muss man es halt jeden Tag machen und das muss einwirken, du darfst nichts berühren. Es ist halt super nervig. Und die meisten vergessen es dann oft oder sagen, oh, ich habe aber heute auch überhaupt keinen Bock und dann hast du halt keine Wirkung.
Ja,
so.
Ja, scheiße. Mhm. Und mit der Spritze?
Mit der Spritze ist es anfangs eine andere Dosierung, da habe ich die dann alle 2 Wochen bekommen und jetzt ist es alle 3 Monate.
Okay.
Also sehr entspannt.
Und also für unsere HörerInnen, du sitzt ja vor mir, du hast einen Bart, du hast eine tiefe Stimme, also ich finde das eigentlich immer sehr, sehr schwierig, wenn es darum geht, ich versuche gerade den Begriff zu finden, Glocken oder Passing oder sonst was. Ne?
Ja.
Finde ich an sich schwierig, aber ich hätte mir keine Gedanken über dein Geschlecht gemacht, wenn wir uns irgendwo einfach getroffen hätten, sozusagen.
Ja.
Wann kommt das? Also du hast dann, also ne, ist ja nicht 5 Minuten, nachdem du die Spritze setzt, so, alles sprießt.
Das ist super unterschiedlich, habe ich inzwischen festgestellt. Also bei mir ging das alles super schnell.
Geil.
Ich hatte nach ungefähr 3 Wochen hatte ich das Gefühl, oh okay, ich glaube, ich bin im Stimmbruch, was super schnell ist, verhältnismäßig. Ja. Also das habe ich bei anderen Leuten mitbekommen, die da wirklich jahrelang, also nicht jahrelang, aber wirklich lang drauf gewartet haben, bis überhaupt mal irgendwas passiert ist. Bei mir, wie gesagt, nach 3 Wochen habe ich bemerkt, ich kann bei Songs die hohen Parts nicht mehr mitsingen.
Okay.
und ansonsten Bartwuchs kam so schleichend. Ich wünsche mir auch immer noch ein bisschen mehr. könnte gern noch mehr sein.
Ich drücke dir die Daumen.
Aber das ist auch total unterschiedlich. Das ging bei mir auch relativ schnell, relativ viel. Bei anderen, die nehmen seit 3 Jahren Testo und haben das Gefühl, es passiert nichts. Vom Bartwuchs her. Mhm. Also Stimmbruch haben eigentlich die meisten. Bartwuchs ist halt genauso, wie es bei Cis-Männern eigentlich auch ist.
Denke ich auch.
Total
Bartwuchs
unterschiedlich.
Ist halt einfach bei jedem anders, ne?
Ja. Mhm. Und vom Wachstum der Klitoris her, das habe ich bisher bei allen mitbekommen, dass es super schnell geht.
Ach, witzig.
Ja, also das war auch, glaube ich, das Erste, was mir aufgefallen ist.
Ja.
Und dann natürlich in Kombination mit der Libido, die einfach von tief unten bis ganz, ganz
Ehrlich?
Hoch geht, ja.
Oh mein Gott, okay, ich überlege gerade, also wie hast du das gemerkt und wie hat sich das so entwickelt bei dir? Also es ging schnell, sagst du?
Super schnell.
Und man wird einfach wegen allem horny, oder was?
Wegen allem.
Vielleicht entwickle ich jetzt mehr Verständnis für die Teenager-Jungs damals in der Schule.
Ja, also das war eine interessante Sache. Also da habe ich gemerkt, dass ich so vom Masturbieren her, das ging von so, ja, so 3-mal in der Woche vielleicht zu mehrmals am Tag. Sehr schnell, direkt.
Wow.
Ja, und okay. ich habe da einen so einen Horrortag im Kopf, sage ich mal.
Okay.
Das war halt zur Weihnachtszeit. Ich habe im November angefangen mit Testo und dann direkt danach kam halt die Weihnachtszeit und da wollte meine Familie gerne so ein bisschen Familienzeug machen. So Filmetag, Weihnachtsfilme, was weiß ich.
Mhm.
Und ich hatte keine Pause. Ich war die ganze Zeit unter Leuten und wir waren nur am Filme gucken. Und ich habe gedacht, ich muss endlich mal in mein Zimmer. Ich kann das nicht mehr. Und vor allem war dann noch, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, ich habe halt echt eine starke Präferenz für Männer einfach.
Mhm.
Und wir haben Filme geguckt, die würde ich mir heute angucken und da keinen attraktiven Mann drin sehen. Ich habe die damals geguckt und habe gedacht, das ist der sexieste Mann, den ich je gesehen habe.
Oh
und auch
Gott.
Auf der Straße. Jeder war wunderschön.
Jeder war hot. Krass. Hast du es dann geschafft, dich aufs Zimmer zu schleichen und ein bisschen Zeit für dich zu haben, oder?
ich hab einen jüngeren Stiefbruder.
Aha.
Und der war halt auch voll in der Pubertät. Und ich glaube, wir beide waren gleichzeitig so, ja, nee, wir wollen nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr. Können wir nicht mal eben, ich muss mich mal ein bisschen ausruhen.
Herrlich.
Und mit seiner Hilfe konnte ich mir eine Pause erkämpfen.
Okay, sehr schön, das freut mich. Ja, krass, okay, also erhöhte Libido. Ja, gut zu wissen. Ich hatte noch eine Frage zur ganzen Transition und so weiter. Und dann möchte ich natürlich unbedingt in dein Sexleben einsteigen.
Mhm.
Du hattest von deiner Mastektomie gesprochen. Wie läuft das ab? Also ich überlege mir jetzt gerade, wenn das ein junger Transmann hört, der das eventuell vor sich hat, ne, was einfach nur so ein kurzes, wie hat sich das angefühlt? Vielleicht auch, wie hat sich das für dich angefühlt? Ich glaube, gerade Brüste ist ja ein Thema, was sehr so Gender Dysphoria hervorrufen kann, ne? Also dass man eben sich sehr unwohl fühlt mit seinem Körper, weil das so deutlich ein körperliches Zeichen für das Geschlecht ist, mit dem man sich nicht identifiziert. Ich versuche das so klar zu sagen, wie ich kann, sozusagen. Aber korrigiere mich bitte immer, wenn ich irgendwas, auch wenn ich irgendwas nicht sensibel formuliere, da müssen wir alle lernen, sozusagen. Ne?
Ja.
Also sag gerne Bescheid. Ja, auf jeden Fall, dass das natürlich auch einfach wirklich sehr, sehr starke negative Folgen für jemanden haben kann und dementsprechend so wichtig ist, dann eben diese Gender Care zu haben.
Ja.
Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es super anstrengend erstmal, natürlich. Aha. Grundsätzlich, ich weiß nicht, ob sich da irgendwas geändert hat oder ob es da irgendwelche neuen Regelungen gibt. Bei mir war es so, dass mir direkt gesagt wurde, du kannst keine Mastektomie haben, die halt von der Krankenkasse auch bezahlt wird und sowas, wenn du nicht schon mindestens ein halbes Jahr Testosteron genommen hast.
Okay.
Was ich halt schwierig finde für Leute, die zum Beispiel nicht binär sind und sagen, ich möchte gar keine Hormonbehandlung, aber ich möchte auf jeden Fall eine Mastektomie zum Beispiel.
Mhm.
Genau, und bei mir war das dann halt so, ich musste halt erstmal die Hormone nehmen und sowas. Und dann konnte ich direkt, und da haben wir auch direkt mit angefangen, weil wir wussten, es wird wahrscheinlich lange dauern, mich mit meinem Therapeuten halt auseinandergesetzt, um halt die Indikation dafür zu bekommen.
Ja.
Die Indikation geht dann halt an die Krankenkasse und die gucken dann halt, okay, ist der Leidensdruck wirklich so stark, dass wir das bezahlen müssen. So. Und da kommen dann halt, also die Krankenkasse kriegt dann ganz viele Schreiben vom Therapeuten, der halt die Situation beschreibt und so, was wir besprochen haben, wie da wirklich der Stand ist, ob ich wirklich sage, ja, stört mich ein bisschen oder ich halte es nicht mehr aus. Und letztendlich sagt dann halt die Krankenkasse ja oder nein. Das ist immer so eine Sache, das bekomme ich auch gerade bei einem Bekannten von mir mit, die stellen sich immer quer. Also die kämpfen immer darum, dass sie das nicht bezahlen müssen. Ich musste hinterher mit dem Anwalt drohen tatsächlich, weil die wollten auch ganz viele weitere Unterlagen natürlich. Mhm. Und irgendwann haben die mich dann noch, ich habe alles Mögliche eingeschickt und es hieß immer noch, nee, aber wir brauchen doch noch das und das. Und da hat dann irgendwann ein Kumpel mir gesagt, ey, das dürfen die gar nicht anfragen. Und da habe ich dann gesagt, nee, gebe ich ihnen nicht. Wenn sie mir das jetzt nicht bestätigen, dann komme ich mit dem Anwalt. Und dann plötzlich ging's.
Ah.
Also die versuchen es wirklich herauszuzögern und nicht zu bezahlen. Klar, die wollen sparen und so. Aber ja, das war ein langer Kampf. Und irgendwann habe ich es dann aber geschafft. Ich glaube, nach vielleicht 1,5 Jahren Testo oder irgendwie sowas, dass ich dann wirklich endlich eine Bestätigung bekommen habe. Und ey, hier das und das Krankenhaus, die können das machen. Und dann musste ich halt auch noch mit denen sprechen, die mussten sich das angucken. Das ist auch vielleicht für als Vorbereitung für Leute, die das jetzt hören und sagen, ich würde das gern machen und da vielleicht ein bisschen Angst haben. Es wird so sein, dass bei der beim ersten Mal beim Krankenhaus, wenn die sich das, wenn die das mit einem besprechen wollen, dann muss man sich auch einmal ausziehen. Also, dass sie sich halt angucken können, welche Methode der OP können die halt machen, weil es gibt verschiedene Methoden auch. Und was dann halt von der Größe her und Anatomie her, was am besten passen würde. Heißt, man muss denen das wirklich einmal zeigen auch. Genau, aber dann ging es bei mir relativ fix. Also okay, dann hieß es, okay, ich weiß gar nicht, wie lange das dann, ich glaube ein halbes Jahr oder so hatte ich dann noch Wartezeit oder so. Und dann haben die gesagt, ja okay, dann und dann kannst du kommen. Ja, genau. Es war bei mir alles sehr entspannt.
Okay.
Dann, geil. Sobald es erstmal alles abgesichert war
als es dann,
und sowas.
Nachdem du mit dem Anwalt gedroht hast, da genau. War es dann entspannt.
Ab da war es wirklich, ging es alles sehr reibungslos. Ja.
Okay, cool.
Oh, vielleicht nochmal zur Mastektomie.
Ja.
Risiken muss man natürlich auch immer bedenken.
Ja.
Ich weiß nicht, für mich war das tatsächlich ein großer Faktor, der mich zum drüber nachdenken auf jeden Fall nochmal gebracht hat. Und zwar hatte ich vorher, vor allem im sexuellen Sinne halt, sehr, sehr hohe Nippelsensibilität.
Oh.
Und das war eine Sache, die mir sehr wichtig war, im sexuellen Bereich einfach.
Ja.
Und das ist komplett weg. Also das passiert auch, glaube ich, zu 95% der Fälle, würde ich jetzt mal so schätzen.
Ja.
Das ist halt weg. Da habe ich kein Gefühl mehr.
Ja, okay, weil die Nerven nicht mehr zusammenwachsen, nachdem du
ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber ich weiß, dass es bei Leuten vereinzelt nicht passiert. Mhm. Oder dass sie das langsam nach einer Zeit wiederbekommen. Ich habe auch gehört, dass das zum Beispiel durch Nippelpiercings ein bisschen wieder angeregt wird und sich
schon
wieder
mal
entwickelt. Nee.
Wer weiß.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich eine Sache, die war mir sehr wichtig zu bedenken.
Voll.
Aber letztendlich war es mir das halt voll wert.
Sag mal, Silas, wie masturbierst du?
Auch eine spannende Sache. Ich nehme aktuell Antidepressiva.
Aha.
Deswegen hat sich das reduziert, weil ich halt keinen oder seltenst einen Orgasmus haben kann. Leider.
Oh nein.
Ja.
Okay.
Und deswegen inzwischen leider sehr wenig. aber ansonsten ganz klassisch mit den Fingern. Also ich habe Toys tatsächlich, also ich habe auf jeden Fall ein Dildo und ein Satisfier, wo du ja kein Fan von bist und ich nämlich auch nicht.
Yes, sehr gut.
Ja,
endlich mal einer, der mich versteht hier.
Damit kann ich wirklich irgendwie wenig anfangen, also vor allem mit dem Satisfier beziehungsweise generell mit Vibratoren scheinbar. Dildo, wenn ich Lust habe. Aber ist eher selten.
Mhm.
Ansonsten halt wirklich einfach Klitoral, Finger.
Okay.
Ja.
Kreise, Vierecke, rauf, runter?
Rauf, runter.
Rauf, runter, okay.
Das hat sich, glaube ich, auch geändert durch die Größe, die ich jetzt habe.
Oh, stimmt. Ich meine, eine Klitoris hat ja auch so eine Vorhaut.
Ja,
ne?
Genau.
Schiebst du die rauf und runter?
Ja.
Und das fühlt sich wahrscheinlich auch einfach gut an. So, ne?
Ja, genau.
Ja, cool.
Also tatsächlich ist es sehr viel, also die Klitoris ist sehr viel sensibler geworden dadurch irgendwie.
Crazy.
Höre ich auch von vielen.
Ja.
Und deswegen kann ich, oder was heißt kann ich, aber ich mache das ungerne, wenn ich wirklich direkt drauf gehe, also direkt auf die Klitoris,
ja,
sondern eigentlich wirklich nur über die Vorhaut halt.
Ja.
Ja.
Ja, ja, verstehe ich sehr gut. Also das ist ja schon sehr intens, war ja, wirklich, ja, genau. Ja. Du hattest ja schon gesagt, sehr selten. Ich finde es lustig, dass du von den Effekten berichtest von Testo, ja, dass es das treibt, ne? Und dann Antidepressiva alles, ja, wieder runterdrückt.
Wobei ich auch sagen muss, die Libido hat sich zum Glück abgeregt. Also das ist wirklich wieder runtergegangen. Mhm. Das war...
Ist das vielleicht wie so ein Durchmachen der Pubertät, ne? Wo
ist
dann
es,
auch,
es
wenn
ist
man
wirklich, also das, so wird es auch immer beschrieben, ja, auch von Therapeuten, es ist halt eine zweite Pubertät. Ja. Was ich aber auch spannend dabei fand, ist, dass ich doll gemerkt habe, ich habe schon mal eine Pubertät hinter mir, mhm, ich weiß, wie das abläuft. Und dadurch konnte ich oft so Stimmungen, die man halt so in der Pubertät ja, hat, ableiten und beziehungsweise halt erkennen und halt sagen, oh, okay, so und so geht's mir gerade. Das wird die Pubertät sein. Und das krass, kann
also
ich mir nicht
dran... Also man kann sich selber besser moderieren dann auch,
ja,
ne?
Irgendwie schon. Also ich hatte das Gefühl, dass ich Sachen, die halt pubertätstypisch sind, direkt erkennen konnte als pubertätstypisch.
Ja.
Und dann gedacht habe, ja, okay, das liegt gerade daran, ich reg mich mal eben ab oder so.
Geil. Ja, ja. Okay, verstehe ich. Beim Masturbieren, mhm, konsumierst du irgendwas?
Ich versuche das tatsächlich ein bisschen zu reduzieren, mhm, weil ich das... halt echt schwierig finde, Pornos, mhm, Pornoindustrie, alles. Aber ich grundsätzlich, ich mag sehr gerne Solo-Zeugs.
Ah, bevorzugst du da Männer, weil du die generell attraktiver findest? Oder?
Mal so, mal so. Es kommt auf die Stimmung an.
Ah, ja, okay.
ja, das, da bin ich ein großer Fan von. Und ansonsten habe ich viel, da ist es mir aber auch wichtig, nämlich, manchmal stört es mich auch nicht, wenn es eine wunderschöne Person ist, aber meistens bevorzuge ich das, wenn man das Gesicht nicht sieht, weil ich mir dann nämlich was vorstellen kann oder sowas.
Ah.
Also ich habe das Gefühl, ich mache viel mit dem Kopf auch irgendwie.
Ja.
Ja, ich habe auch eine Zeit lang viel tatsächlich Fanfictions gelesen. So Smut-Zeugs und so.
Erzähl.
Da gibt es nicht viel zu erzählen.
Also so Fanfictions von irgendwelchen bekannten Universen? Oder?
Ja, ja, genau.
Ja, erzähl, welche?
Oh.
Ja.
ich war sehr lange im, ich weiß nicht, ob du Haikyuu kennst.
Das ist
so
ein Anime.
Ein Anime. Ja, genau. Ich war sehr lange im Haikyuu-Fandom. Also wirklich, das hat mich geprägt.
Aha.
Dadurch habe ich immer noch Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch super gut befreundet bin. Und dadurch habe ich auch, glaube ich, damals viel Sexualität entdeckt, tatsächlich durch Fanfictions.
Oh, spannend.
Aber auch alles Mögliche. Manchmal hatte ich auch einfach, keine Ahnung, auf das und das Lust und dann habe ich halt den Kink auf im Internet gesucht,
ja,
und dazu eine Fanfiction und dann war mir egal, wie die Charaktere heißen.
Ja, spannend.
Ja, Fanfictions haben mich sehr geprägt. Fanfictions waren eigentlich meine Sexualkunde.
Krass, okay. Welche Website kannst du da empfehlen?
Archive of Our Own.
Also AO3, ne?
Ja, genau.
Ja. Also für alle, ich verlinke das mal. ich verlinke das unten mal in der Folgenbeschreibung, wer da mal reinschauen möchte. Ich glaube, da gibt es so ziemlich zu jedem
alles.
Fandom alles.
Ja.
Ne? Und ich glaube, gefühlt die Hälfte, wir kennen das, die Internet ist für Porn, gefühlt die Hälfte ist so smut, ne?
Ja. Also es gibt auch sehr vieles wirklich Gutes, was nichts damit zu tun, mhm, hat. Aber eine Menge ist auch wirklich...
Eine Menge ist da richtig dirty.
Ja, genau.
Ja, krass, okay. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage zu deiner Masturbation habe oder ob ich mir jetzt das gönne, dass wir ganz neugierig in deine Sexualität einsteigen und vielleicht mal darüber sprechen, wie du die so entdeckt hast. Du hast ja gerade schon gesagt, Sexualkunde durch Fanfiction. Und irgendwann hast du dann was mit Menschen gehabt?
Ja. Also,
warte, ich muss das neu formulieren, mit anderen Menschen gehabt.
Sonst mit Menschen, ja, als wäre ich ein Tier.
Das ist irgendwie krass. Ja, oder als hättest du vorher was mit Gegenständen gehabt,
ja,
oder so.
Ja. Ja, also ich glaube, ich war grundsätzlich sehr früh, jetzt nicht sexuell aktiv, aber halt mit mir selber. Also ich habe, glaube ich, mhm, sehr früh... So früh, dass ich mich eigentlich nicht dran erinnern kann, wann ich damit angefangen habe.
Ach krass.
Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Und war dementsprechend halt auch super neugierig. Und ich habe vorher, bevor ich dann wirklich auch so mein erstes Mal hatte, habe ich auch schon im Internet mit Leuten geschrieben zum Beispiel. Was natürlich dann mit der Libido, als ich 16 war, ist das sehr hochgegangen auf jeden Fall. Da kann ich dir auch nicht sagen, mit wie vielen Leuten ich geschrieben habe, keine Ahnung.
Crazy.
Wie gesagt, erste Erfahrung auf jeden Fall mit mir selber, sehr viel, alles Mögliche. Ich habe auch übrigens, auch spannend, ich dachte ganz lange, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der das macht.
Masturbieren?
Ja. Ich wusste nicht, dass das etwas ist, was fast jeder macht.
Krass.
Ja, weil ich halt einfach so früh das entdeckt habe irgendwie und dann nichts drüber gehört habe. Und deswegen war ich wirklich, dass ich manchmal so ein bisschen so Post-Nut-Clarity-mäßig danach so gedacht habe, scheiße. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der das macht.
Oh nein, du Armer.
Das war schlimm.
Aber das heißt, dann war es wahrscheinlich auch nie so, dass du irgendwie mal von deiner Mama erwischt worden bist oder so und dann so dieses Aufklärungsding, das machen viele, man macht das aber alleine. Ne? So
generell, meine Mutter sagt, sie hätte mich aufgeklärt, ich kann mich nicht daran erinnern.
Okay. Ja, krass. Oh nein, du hast dich bestimmt ganz einsam gefühlt als einziger Mensch auf der Welt, der masturbiert. Ja. Das ist übrigens ein toller Folgentitel. Vielleicht behalte ich das. Ja, krass. Okay, und genau, also irgendwann hast du rausgefunden, andere machen es auch?
Oder? Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ich das herausgefunden habe. Ja. Irgendwie wahrscheinlich übers Internet. Ich habe sehr viel Zeit im Internet verbracht.
Aha.
Ich denke mal, dass ich da irgendwann so drüber gestolpert bin und gedacht habe, oh, das ist das. Und das mache nicht nur ich.
So geil.
Und dann auch erstmal die irgendwie eins und eins zusammenzählen und zu verstehen, dass das mit Sex zu tun hat.
Oh ja.
Das war natürlich auch nicht verbunden in meinem Kopf erstmal. Ja.
Spannend.
Genau.
Und mit wem hast du zum ersten Mal irgendwas körperliches?
Mit meiner besten Freundin, die jetzt immer noch meine beste Freundin ist.
Ja. Oh, das ist aber schon irgendwie süß, oder?
Ja, ja.
Erzähl mal. Also ihr wart ihr vorher schon befreundet, bevor ihr dann zusammengekommen seid? Oder?
Ja. Also wir hatten, wir kennen uns aus der Schule.
Mhm.
Da freuen sich immer Leute, wenn ich das sage. Wir hatten so ein bisschen so eine Enemies-to-Lovers-Sache. Wir haben uns gehasst in der Schule.
Nein.
Und haben dann wieder zueinander gefunden, weil sie mich angeschrieben hatte und sich entschuldigt hat. Und halt meinte, ey, das war alles richtig scheiße damals. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Ich wusste auch gar nicht, dass ich dich auch so verletzt habe mit dem ganzen Zeugs. Lass mal treffen und quatschen. So.
Ja.
Und dann wollten wir uns wirklich einfach nur so in der Stadt treffen, irgendwas, einen Kaffee trinken, was weiß ich. Oder was heißt Kaffee trinken? Das klingt so erwachsen. Wir waren halt 16.
Ja,
wir
haben okay,
Energy trinken.
Ah.
Und saßen dann da bestimmt 4 Stunden und haben gequatscht einfach.
Ja.
Und ab dann hat sich das so entwickelt, dass wir uns dann mal so alle paar Wochen getroffen haben, dann jede Woche. Dann hat sie eigentlich bei mir gewohnt. So.
Aha.
Und dann irgendwann haben wir beide den BDSM-Test gemacht, falls du den kennst.
Ich meine ja, aber beschreib ihn sehr gerne nochmal und dann würde ich das auch unten verlinken.
Das ist sehr weit verbreitet auf jeden Fall, sehr bekannt. Jedenfalls ist das so eine Sache, die hat man irgendwie mal gemacht.
Ich erinnere mich auch noch dran, dass so in der Schulzeit so.
Genau, und vor allem, wenn man im Internet viel unterwegs ist, dann hat man das mal gemacht. Und das hatten wir beide gemacht und haben dann gesagt, oh ja, zeig mal, so, ne? Und dann haben wir uns das gegenseitig gezeigt und haben festgestellt, das passt perfekt zueinander. Also wir haben uns da sehr gut ergänzt. So.
Jetzt und musst du natürlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, so grob, in welche Richtungen habt ihr euch ergänzt?
Also erstmal, sie hat sich da inzwischen sehr verändert. Damals war wirklich bei ihr so dominant ganz oben, glaube ich.
Ach.
Und so ein bisschen Sadismus und sowas. Und bei mir war halt Devot und
Masochismus
ganz weit oben. Und dann war direkt so, oh, okay, oh krass. Und dann war da direkt so eine Spannung irgendwie. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das dann so anfing, aber wir hatten so eine Dynamik auf einmal. Und sie hat halt oft bei mir gepennt.
Mhm.
Und dann ist das so entstanden.
Mhm.
Genau.
Ja. Warte mal, das heißt, du hattest vorher nichts mit irgendjemandem und bist dann direkt mit BDSM eingestiegen?
Kann man so sagen. Also, ich sag mal sehr, sehr Vanilla BDSM vielleicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich war halt früh immer schon im Internet unterwegs. Ich habe früh meine Sexualität entdeckt und deswegen war ich relativ früh über Vanilla einfach hinaus irgendwie, weil ich das direkt schnell für mich entdeckt habe alles.
Hallo ihr Mäuse, Nina aus dem Schnittraum hier mit einer kurzen Unterbrechung in eigener Sache, sag ich mal. Erstens wollte ich mich bei euch bedanken. Ich krieg so viele Nachrichten, dass dieser Podcast Leuten hilft und sie unterhält und Spaß macht und Leute inspiriert, offener mit ihren PartnerInnen umzugehen. Und das bereitet mir eine Riesenfreude. Und das gilt natürlich sowohl für euch, die zuhören, als auch für alle Gäste, die sich tatsächlich hier hingesetzt haben und genau diese Inspiration und Offenheit an euch da draußen weitergeben. Das macht mir einen Riesenspaß, dieses ganze Projekt. Und ich wollte einfach nur ein bisschen Liebe rausschicken. Und ganz passend dazu ist die zweite Sache, dass ich natürlich immer neue Gäste brauche. Also das Ganze ist ja irgendwie ein cooles Community-Projekt geworden und ohne Gäste habe ich da wenig zu berichten. Heißt, wenn du, ja du spezifisch, das jetzt hörst und dir denkst, boah, eigentlich hätte ich schon Bock, mal bei so einem Podcast mitzumachen oder bei Hinter den Laken mitzumachen, meld dich unbedingt bei mir. Es gibt nichts zu Krasses oder zu Langweiliges. Das Schöne ist ja, dass wir da alle unterschiedlich sind. Und ich glaube, man kann gar nicht oft genug mit unterschiedlich genug Menschen, sagt man das so, über dieses Thema sprechen, um genau diese Botschaft von Selbstakzeptanz und Toleranz für sich und für andere weiter nach vorne zu treiben. Also wenn du Bock hast, dich mit mir zu unterhalten, schreib mir unbedingt. Ich brauche euch bitte. Zum Beispiel, und das ist jetzt natürlich nur relevant, wenn du die Folge gerade hörst, kurz nachdem sie rausgekommen ist, am 7. und 8. November werde ich in Erfurt oder Leipzig unterwegs sein. Und ich habe noch Slots frei und ich würde mich total freuen, wenn sich jemand meldet und Lust hat, mit mir zu quatschen. Alles andere können wir dann abklären. Aber ja, vielleicht hast du ja Zeit und Lust und bist dort in der Nähe. Meld dich. So, jetzt geht's auch weiter. Dann erzähl mir mal so ein, zwei Sachen, was ihr so getrieben habt.
Das ist halt auch eine Sache, da habe ich ja schon gesagt, da möchte ich vielleicht drüber sprechen. Jungfräulichkeit.
Ja, okay, komm, wir legen los. Jungfräulichkeit.
Genau. Da würden nämlich sicherlich manche Menschen sagen, da hast du aber ja nicht deine Jungfräulichkeit verloren, weil da war ja kein penetrativer Sex oder was weiß ich. Mhm. Es war halt wirklich, ich weiß, dass wir auf jeden Fall nebeneinander lagen so im Bett und ich glaube, sie hat so ihr Knie zwischen meine Beine getan.
Aha.
Und ich habe da halt so ein bisschen dran rumgerieben. Aha. Oder so. Ich glaube, so war das.
Ja.
Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, ob sie mich küssen darf. Und dann war das halt einfach so eine Make-out-Session mit ein bisschen Anfassen. Mhm. So. Und das bezeichne ich immer als mein erstes Mal. Mhm. Und das würden viele Leute sicherlich nicht so sehen. Aber für mich ist es ganz klar mein erstes Mal. Ja.
Ich finde es auch, ich glaube, da habe ich mich auch schon in mehreren Folgen mit Leuten drüber unterhalten. Und ich glaube, es ist einfach ein komisches Konstrukt zu sagen, erst wenn etwas in deinem Körper drin steckte, dann hast du Sex erlebt.
Ja.
Sozusagen. Und dann zählt es natürlich nicht, wenn es ein Stück Plastik ist, sondern es muss ein Penis sein, weil sonst ist es ja auch, das macht ja auch nicht wirklich Sinn.
Nee.
So, ne?
Nee. Ich finde, das ist ein ganz komplexes Thema.
Ja.
Vor allem, weil ich mir denke, jetzt so, ich meine, ich selber komme aus dem queeren Bereich oder bin im queeren Bereich, da frage ich mich so, was denken denn Leute wie zum Beispiel lesbische Personen, die schon immer wussten, dass sie lesbisch sind.
Und noch nie was mit
jemandem
mit Penis
hatten. Mit einem Mann zum Beispiel hatten. Wie denken
die
denn?
Die leben ihr Leben als Jungfrau.
Ja. Also das da fange ich schon an, das zu hinterfragen, dieses ganze Konstrukt irgendwie. Und deswegen sage ich halt ganz klar, das war mein erstes Mal, weil es für mich das erste Mal war.
Ja.
Weil ich das als mein erstes Mal betrachte und dann ist das halt so.
Und dann ist das so.
Ja.
Ja, sehe ich auch so. Hattest du da schon mal Diskussionen mit Leuten, die wirklich auch so der Meinung waren, nö, nur wenn Penis in Vagina steckt, dann hat man Sex. Alles andere ist Petting.
Also ich glaube, Diskussionen jetzt nicht. Aha. Aber ich habe auf jeden Fall so zum Beispiel in Kommentarspalten sicherlich mal Diskussionen darüber halt gesehen. Mhm. Und auch gesehen, wie andere Leute sagen, wie sie das definieren.
Oh,
und ich dann
spannend.
Halt gedacht habe, okay, das ist ganz anders, als ich das definieren würde. Also halt wirklich ganz klar, Penis in Vagina, Jungfräulichkeit verloren.
Check. wenn ich dich nach einer, ich nenne es jetzt mal wissenschaftlichen Definition von Sex haben fragen würde, wie würdest du es formulieren?
Boah, gute Frage. Ich glaube, alle möglichen Handlungen, die man mit Sex verbindet, vielleicht. Mhm. Also die halt wirklich zum Beispiel mit dem Genitalbereich zu tun haben, mit einer anderen Person. Mhm. Ich glaube, das würde ich als Sex definieren. Grob.
Ja, ich glaube, da könnte ich mitgehen. Ich überlege gerade, wie ich für mich, also ich bin in einem sehr heteronormativen Konstrukt groß geworden und auch von meiner Identität und Sexualität her. Dementsprechend habe ich natürlich diese Unterscheidung sehr einfach, ab wann ich eine Penetration hatte und wann nicht sozusagen. Und,
ja.
Aber ich weiß nicht, wo ich zum Beispiel für mich den Unterschied ziehen würde von da haben wir rumgefummelt und da hatten wir Sex.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Sache, einfach wie es sich anfühlt für einen. Und ich weiß auch nicht, ob das so notwendig ist, da diese Grenze zu haben. Ich denke, im medizinischen Sinne könnte es Gründe geben, Sachen sehr genau zu beschreiben.
Ja, ja.
Ne? Also wenn es um sexuell übertragbare Krankheiten geht, dann ist es schon wichtig, welches Genital berührt hat,
ja,
eventuell.
Ja,
so, ne? Aber sonst ist es, glaube ich, nicht wichtig, um für sich zu entscheiden, hey, da hatte ich Sex.
Ja.
Und ja, ich meine, Jungfräulichkeit, so was macht das mit einem, dass man jetzt das Label hat oder dann nicht mehr hat? So,
ja,
ne?
Ich meine, man verändert sich ja jetzt nicht so groß.
Nee, wirklich nicht. Ja.
Aber ich habe jetzt gerade noch mal kurz gedacht, wenn ich jetzt so denke, da hatte ich Sex und da habe ich ein bisschen rumgefummelt.
Ja, wo ist da der Unterschied?
Ich glaube, da würde ich tatsächlich, und das hat eigentlich nichts damit zu tun, aber ich glaube, da würde ich mich auf die Länge beziehen, wie lange das ging.
Spannend.
Also, ich glaube, wenn es wirklich nur so ein bisschen rumfummeln und die andere Person mal eben zum Kommen bringen oder sowas. Ja. Ich glaube, obwohl gar nicht. Ich glaube, zum Kommen bringen, das wäre dann schon wieder Sex.
Ich habe nämlich für mich auch gedacht, ich glaube, wenn Orgasmus dabei ist, dann
ist
fühlt es
schon,
sich irgendwie nach
Sex
an. Dann
fühlt es sich eher nach Sex an, ja. Und wenn es einfach wirklich nur so ein bisschen rumfummeln und ein bisschen rumknutschen ist, dann ist es halt rumfummeln.
Ja, ich überlege gerade, ich muss das aber, also wir diskutieren ja jetzt hier gerade rum, wie sich was anfühlt sozusagen.
Ja.
Weil ich überlege gerade, ich glaube, ich habe eine Ausnahme für diese Orgasmusregel, weil wenn es nur Fingern ist, und nicht ein Mund oder ein Genital meine Klitoris berührt, glaube ich, dann würde ich es nicht als Sex bezeichnen.
Okay.
Sondern, ne, also jetzt keine Ahnung, man knutscht und fingert ein bisschen, das würde ich immer noch als Rumfummeln bezeichnen.
Mhm.
Obwohl ein Orgasmus im Spiel sein kann.
Ja.
Aber das ist jetzt nur ich so, ne? Das ist jetzt,
ja, ich weiß gar nicht, wie ich das vielleicht. Obwohl, ich glaube, vielleicht wird das auch schon, da kommt es dann wieder auf die Länge an.
Oh ja,
wie lange es geht.
Ja, es ist halt echt ein fließender Übergang, ne?
Ja, es ist halt, wie gesagt, total, es geht alles irgendwie ineinander über und man kann gar keine, also für mich jedenfalls, kann ich gar keine klare Linie setzen irgendwie.
Ja. Nee, verstehe ich. Aber du hast einen klaren Punkt, wo du dein erstes Mal hattest.
Ja.
Und das klingt ziemlich cool, ehrlich gesagt. So diese, also auch so, ne, so dieses aufgeregte Teenager-Ding. Und dann hat man diese Spannung und knutscht und reibt sich aneinander. Und so, das ist ja schon echt nice. Wie hat sich das dann bei euch so weiterentwickelt?
Es hat sich weiterentwickelt mit jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir ein bisschen rumgepimpert. oder auch teilweise, ab zu dem Zeitpunkt habe ich gerade nichts gemacht. Also ich hatte eine Beurlaubung, ich war wirklich einfach nur zu Hause und habe mich auf mich konzentriert. Und sie war aber halt noch in der Schule. Und es war teilweise wirklich so, dass die halt meinte, ich komme nach der Schule eben vorbei. Für mal eben ein bisschen.
Also einfach nur zu vögeln und dann
machst
du dein Leben weiter. So, krass.
Weil sie halt meinte, ich muss noch zu Oma später oder sowas. Aber ich komme kurz vorbei.
Ja, krass. Da wart ihr aber noch nicht zusammen, oder?
Da waren wir noch nicht zusammen. Das war wirklich so ein bisschen Freundschaft plusmäßig. Mhm. Und das ging dann relativ schnell über in, ich glaube, ich habe Gefühle für dich und sowas. Ja.
Mhm. Und dann wart ihr 3 Jahre zusammen, sagst du?
Ja, ich glaube schon. 3,5 Jahre sogar.
3,5 Jahre. Und seit wann seid ihr auseinander?
Seit, ich glaube, fast schon seit einem Jahr. Also ich glaube, seit November 2024, glaube ich.
Okay.
Dazwischen, zwischen diesen 3,5 Jahren war tatsächlich auch nochmal eine kurze Pause.
Okay.
Aber ich glaube auch wirklich nicht lang.
Und wie kriegt ihr das hin mit dem Befreundetsein und wie hat sich das dahin entwickelt?
Also für mich ist es halt ganz klar, das ist halt schon irgendwie so eine Seelenverwandtschaft. Also es ist halt wirklich meine absolute Lieblingsperson so. Aber wir sind halt einfach, wenn wir zusammen waren, waren wir einfach oft nicht so richtig kompatibel. Vor allem hat sich das auch irgendwann entwickelt, dass wir sexuell nicht mehr so kompatibel waren.
Ah.
Auch mit Sachen, mit Vorstellungen, mit der Zukunft zum Beispiel. Oder auch, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich weiß nicht, eigentlich kann ich mir eine langfristige Beziehung eigentlich wirklich nur mit einem Mann vorstellen. Das hat halt auch super viel da mit reingespielt.
Ja.
Ja, also es waren viele Faktoren, aber letztendlich reden wir halt drüber. Das sagen ja alle immer, aber es stimmt halt auch, Kommunikation ist wirklich das A und O. Man redet drüber, man merkt, du bist mir trotzdem so wichtig, dass ich dich nicht verlieren möchte. Wir kriegen das irgendwie hin. Und auch wenn wir nur befreundet sind.
Respekt.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Einfach, weil ich das von so vielen anderen mitbekomme, dass es halt einfach echt schwierig ist. Aber bei uns gab auch schon Situationen, wo es schwieriger war, aber letztendlich finden wir immer irgendwie wieder zusammen, habe ich so das Gefühl.
Erzähl mal von eurem Sex. Was habt ihr so gemacht? Hast du so eine Story im Kopf?
Eine spezifische Story wäre auf jeden Fall, mit ihr hatte ich auf jeden Fall den Dreier. Den einen Dreier, den ich hatte.
Ja, okay, erzähl.
Das war kurz nachdem wir dann wieder zusammenkamen. Mhm. Also das war halt, wie gesagt, wir waren kurzzeitig getrennt und in der Zeit hatte ich halt jemanden kennengelernt und hat mich halt ein paar Mal mit dem getroffen und wir hatten halt ein bisschen Sex so. Dann kamen wir aber wieder zusammen, sie und ich.
Aha.
Und ich habe gesagt, ey, aber mit dem würdest du dich eigentlich auch, glaube ich, gut verstehen, beziehungsweise du findest den, glaube ich, auch ganz schön hot. Und dann haben wir uns einmal so ganz unverbindlich mit dem getroffen und sind ins Theater gegangen. Und da hat sie dann, sobald er weg war, meinte sie so, oh ja, der gefällt mir.
Würde ich auch nehmen.
Und er hat auch ganz klar gemacht, dass er uns beide ganz schön gut findet. So.
Nice.
Und dann hat sich das so ein bisschen so ergeben, dass wir so ein bisschen was geplant haben. So, mhm. Wollen wir nicht vielleicht auch mal was zu dritt machen und so. Ja, dann haben wir uns zu dritt getroffen mit dem Plan so ein bisschen, also wir haben auch ganz klar gesagt, wir müssen das auch nicht machen, wir treffen uns jetzt erstmal, trinken ein bisschen was so, haben aber gesagt, wir hätten schon Lust eigentlich und es war dann halt auch letztendlich so, dass wir zu dritt dann nach Hause und ja, haben dann halt zu dritt da ein bisschen was gemacht.
Du kennst das ja, hier gibt's kein Fade to Black, was habt ihr denn genau gemacht?
So ganz, ich kann dir jetzt nicht den genauen Ablauf sagen, aber es war so ein bisschen, ich weiß, dass wir auf jeden Fall ihm zusammen einen Blowjob gegeben haben, was ich vorher auch immer gesagt habe, das will ich unbedingt mal machen, irgendwie zu zweit, keine Ahnung. Und dann haben wir uns so ein bisschen abgewechselt irgendwie mit Penetration, sage ich mal.
Okay. Penetration heißt, er hatte einen Penis mitgebracht.
Ja, genau. Ja, mitgebracht.
Den hat er mal in der Tasche gehabt. Und hatte dann praktisch penetrativen Sex mit euch beiden.
Ja, genau. Mhm. Und ja, wie gesagt, da haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Also zum Beispiel, wenn er jetzt gerade sie penetriert hat, dass ich dann irgendwie mit ihr ein bisschen rumgeknutscht habe oder zum Beispiel auch ihre Brüste angefasst habe oder sowas. Und halt andersrum. Also es war einfach so ein bisschen abwechseln. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, muss nicht nochmal. Also ich fand's, es war ein bisschen überfordernd, sage ich mal.
Ja.
Dass man irgendwie so geguckt hat, hat gerade jeder was zu tun.
Es ist halt so oder, ein bisschen auch so ein logistisches Problem.
Ja,
ne?
Ja. Also es war wirklich so ein Ding von, oh, hat sie jetzt gerade vielleicht Langeweile oder so? Oder dass ich auch gedacht habe, okay, was kann ich denn jetzt gerade machen? Ja, allem in allem würde ich sagen, na, weiß ich nicht. Okay. War eine Erfahrung wert.
Ja.
So, aber ja, aber es lag auch ein bisschen an ihm, muss ich sagen, weil er zum Beispiel auch so ein paar Kink-Sachen reingebracht hat, die nicht vorher besprochen waren, wo ich gedacht habe. Also zum Beispiel hat er dann, als er sie penetriert hat, halt so gesagt, ja, magst du das, wenn ich deine Freundin ficke und sowas? Wo ich mir dann gedacht habe, ist jetzt eigentlich gerade nicht so mein Ding, wenn du mir sowas sagst. Also ich guck gern zu, was weiß ich, aber muss jetzt
das
nicht.
Das geht ja auch in eine Kackholt-Richtung, ja, genau, die man da absprechen muss. Ne?
Ja, genau. Und tatsächlich hatte er vorher gesagt, er möchte das wohl gern mal ausprobieren, aber das war so ein generelles Ding. So, er wird das gern irgendwann mal ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, cool. Und nicht, boah, ja, ich auch.
Ja, ja, okay.
Das ist halt so eine Sache, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, wo halt kurz meine Stimmung irgendwie so nicht mehr so wirklich da war, weil ich gedacht habe, okay, das haben wir jetzt nicht besprochen. Es war jetzt nicht für mich, dass es irgendwie total triggernd war oder sowas, aber es war halt so, okay. Mhm. Ja, das zusammen mit irgendwie anstrengend zu gucken, dass jeder was zu tun hat, war halt einfach irgendwie blöd.
Es ist halt so eine Erfahrung, die man macht, ne?
Ja, genau.
Und dann weiß man, wie es ist. Und
ja, also ich denke mir auch so, ich kann mir gut vorstellen, dass er sagen würde, boah, ja, auf jeden Fall.
War super.
Aber für uns beide war es so, es war total überfordernd irgendwie.
Oh, hattet ihr danach so eine Debrief-Session zu
tatsächlich
zweit?
Tatsächlich schon, ja. Beziehungsweise, dass ich ihr, ich weiß gar nicht, ob das am nächsten Morgen war oder, doch, es war am nächsten Morgen, dass ich nämlich, das war auch eine Sache, da sind wir morgens aufgewacht, beziehungsweise die beiden sind wach geworden und er wollte direkt weiter, so. Aha. Und ich war halt noch super müde. Und hab noch ein bisschen versucht zu schlafen und hab dann irgendwann gemerkt,
Bett wackelt.
Ja, das ist so ungefähr. Ja. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, er versucht es. Und sie hat halt gesagt, ey, Silas pennt noch.
Ja.
Chill mal. Ich weiß nicht, ob der auch cool damit ist, wenn wir jetzt einfach zu zweit hier loslegen, wenn er auch noch schläft. So. Und das habe ich halt mitbekommen und hab gedacht, what the fuck? Und da weiß ich, dass ich einmal aufs Klo gegangen bin und ihr dann geschrieben habe, ey, willst du mal kurz rüberkommen? Lass mal kurz quatschen.
Aha, so. Ja.
Weil das war bei ihr zu Hause und wir waren im Gästezimmer, weil es ein größeres Bett gab.
Ah,
und dann war ich halt auf dem Klo, hab gesagt, ey, komm mal kurz in dein Zimmer. Lass mal kurz quatschen.
Ja,
ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, so, aber wir haben jetzt inzwischen auch nicht mehr wirklich Kontakt zu ihm.
Ja, und ich meine, ihr wart ja auch ein Paar. Also da muss man auch schon mit rechnen, sozusagen, dass ihr auch eure Momente dann habt.
Ja,
so, ne?
Ja, genau.
Und was war dann so? Und dann war praktisch die Schlussfolgerung so, ja, okay, wie schmeißen wir ihn jetzt raus, oder?
Nee, das nicht, aber es war schon so, ja, wie fandst du das jetzt? Und dass ich halt gesagt habe, ich fand das jetzt gerade ein bisschen assi irgendwie, dass er einfach loslegen wollte, wieder zu zweit, wobei das nicht besprochen war, ob das überhaupt okay ist zu zweit. So.
Ja.
Was es halt für mich nicht war zu dem Zeitpunkt. So.
Ja.
Ja, das war halt so die Situation irgendwie.
Okay.
Ja.
Ich habe jetzt die Fragen.
Ach so, willst du noch mehr Sex-Stories grundsätzlich oder springen wir direkt rüber? Okay.
Ich habe schon auch zu fragen. Schieß los.
Wir haben tatsächlich auch viel miteinander so ausprobiert. So alles Mögliche, was mich interessiert hat oder was sie auch interessiert hat, was weiß ich. Zum Beispiel das geht halt wirklich eher in so eine BDSM-Richtung. Wir haben zum Beispiel schon mal so Knife-Play gemacht. Also mit einem Messer.
Dangerous.
Aber halt auch wirklich geguckt. Sie hatte tatsächlich vorher recherchiert, was kann man machen, damit es halt wirklich safe ist. So.
Okay.
Wir waren halt auch 17 oder sowas. Da ist man halt auch. Also es war sehr verantwortungsbewusst von ihr, dass sie nochmal nachgeguckt hat, weil ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht.
Ja, klar, hol mal das Messer. Let's go.
Ja, vor allem, weil ich der Masochist dabei war gedacht habe, ist mir scheißegal, nimm das Messer.
Ja, schnibbel mal.
sie hat da ein bisschen drauf geachtet, zum
gut
Glück.
So.
Aber es war halt auch wirklich, ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht so auf wirklich richtig Extremschmerzen oder sowas. Also wirklich jetzt Blut vergießen muss ich jetzt nicht unbedingt.
Mhm.
Es war halt wirklich einfach nur so ein bisschen die Spannung davon.
Okay.
Das zum Beispiel haben wir gemacht, das war cool.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also geht's dann, also wird dann praktisch so mit dem Messer so ein bisschen gedroht und vielleicht mal über die Haut gefahren, aber eben nicht reingedrückt?
Ja, ja, genau. Also
boah, ich muss auf jeden Fall eine Triggerwarnung vorher packen. oder, ne? Also.
Ja, also es gehörte so ein bisschen einfach zum Vorspiel, sage ich mal.
Mhm.
Also wirklich so ein bisschen, aber auch ganz wichtig, wenn ihr das ausprobieren wollt, mit der anderen Seite, nicht der scharfen Seite des Messers, so ein bisschen halt über die Haut fahren.
Ja.
So. Vielleicht sogar ein bisschen drücken und so, aber halt vorsichtig.
Aber nicht mit der scharfen Seite, Leute.
Genau. und nach dem Vorspiel quasi, also wenn dann wirklich auch, keine Ahnung, ich glaube, das war, dass sie mich einfach angefasst hatte oder sowas.
Okay.
Dann halt, keine Ahnung, das Messer mit der nicht scharfen Seite, dann mal so an den Hals halten oder sowas.
Okay. Ja. Also es geht praktisch um diese Spannung.
Die Spannung davon.
Das ist ja
irgendwie
fast so ein, wie so ein Bedrohungs-Roleplay,
ja,
sag ich mal.
Ja,
ne?
Fast, ja.
Ja, okay. Ja, spannend.
Und, was was wir noch gemacht haben, ist zum Beispiel so mit Wachs, haben wir auch schon mal gemacht. Mhm. Da wurden wir hinterher von dem Typen belehrt, mit dem wir auch einen Dreier hatten. So von wegen, ja, also das natürlich tut das sehr weh, wenn du da zu nah an der Haut bist und sowas. Das habe ich nämlich dann auch gemerkt. Man muss halt wirklich den Abstand beachten, von wie weit oben es auf die Haut tropft.
Weil es dann auf dem Weg ein bisschen Zeit zum Abkühlen hat,
genau,
sozusagen.
Genau, ja. Und für mich, die Erfahrung hatten wir halt noch nicht oder dieses Vorwissen. Ja. Und deswegen habe ich relativ schnell gesagt, nee, lass mal noch mal was anderes machen. Ist cool, aber lass mal noch mal was anderes machen. Können wir noch mal ausprobieren irgendwann.
Aber ich glaube, nur für alle, die zuhören, ich glaube, es gibt spezifische Kerzen dafür, die eben schneller schmelzen und dementsprechend nicht so heiß sind, ne?
Ja, genau. Mhm. Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch so richtig so auf so Sextoy-Shops und sowas gibt's extra BDSM-Kerzen und so ein Zeugs.
Schon geil, ne? Gibt alles.
Es gibt wirklich alles.
Okay, krass. Also das heißt, das habt ihr erstmal aussortiert.
Ja. Mhm. Ich glaube, seitdem haben wir es auch nicht nochmal gemacht. Mhm. Einfach weil wir haben es dann ausprobiert, war cool, aber über einen langen Zeitraum tut es dann doch ein bisschen zu sehr weh. Lass mal was anderes machen. So.
Ich glaube, Leute, die überhaupt keine Erfahrung mit Transsein haben, könnten zum Beispiel folgende Fragen stellen. Mhm. Ich schieße jetzt einfach mal los. Wie hat ein Transmann, in dem Fall natürlich du, weil ne, Sexualität ist individuell, jeder hat's anders. Wie hast du Sex? Vor allem, wenn ich, ohne drüber nachzudenken, mir einfach denke, okay, ich hätte mir zum Beispiel vorgestellt, dass es Leute gibt, die gar keine Penetration selber haben wollen. Und du hattest ja gerade schon erzählt, dass du das aber machst oder gemacht hast, sondern zum Beispiel eher mit einem Strap-on arbeiten. Mhm. Und es gibt ja auch Leute, die sich auch wenig anfassen lassen wollen und so weiter und so fort. Wie hat ein Transmann, in dem Fall Silas, Sex?
Also bei mir ist es ziemlich unkompliziert, würde ich sagen. Also ich mag penetrativen Sex mit mir halt in der Rolle des Penetrierten. Mhm. Also ganz klassisch Penis in Vagina Sex. Da haben wir es wieder.
Lieb ist, dass wir das so nennen.
Ja. Finde ich gut. Mhm. So. Und da habe ich auch nie so sehr Hemmungen gehabt tatsächlich. Okay. Also es gab auch Zeiten, wo ich ein bisschen mehr dysphorisch war. Mhm. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was dysphorisch heißt.
Schieß gerne los.
Dysphorie gibt's auch in anderen Kontexten, aber Geschlechtsdysphorie spezifisch ist halt, dass man sich aufgrund seines Geschlechtes, mit dem man geboren ist, unwohl mit dem Körper fühlt. Meistens nun mal halt mit sehr geschlechtsspezifischen Körperteilen zum Beispiel. Mhm. Genau, also ich hatte auch Zeiten, wo ich mehr dysphorisch war. Wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber grundsätzlich hatte ich da nie Angst vor, weil ich es halt auch einfach schon früh mit mir selber ausprobiert habe und fand das halt auch einfach super spannend. Mhm. Und wollte es halt eigentlich, es gab nie einen Moment, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt will, sondern es war von Anfang an klar, ja.
Ja, fühlt sich ganz gut an.
Fühlt sich ganz gut an. Ja, okay. deswegen, das habe ich nie hinterfragt, das fand ich immer cool eigentlich. Mhm. Aber wie gesagt, es gab halt auch Zeiten, wo ich ein bisschen mehr dysphorisch war. Mhm. Und da habe ich dann halt auch zum Beispiel über einen Strap-on nachgedacht und dann haben wir es auch tatsächlich mal ausprobiert. Es war tatsächlich mein erster eigener Amazon-Kauf. Sobald ich 18 geworden bin. Sobald ich 18 geworden bin und Online-Banking hatte, war das mein allererster Online-Kauf, den ich selber getätigt habe. Mhm. Also es war halt einfach ganz easy Amazon-Strap-on, der erste, den man gefunden hat irgendwie. Und das habe ich dann tatsächlich auch mit meiner besten Freundin ausprobiert. Mhm. Ich war kein Fan, aber ich glaube, es lag am Strap-on selber, weil der einfach super unbequem war.
Scheiße.
Ist immer wieder abgerutscht und was weiß ich. Also ich meine von den Hüften gerutscht. Und außerdem war dieser Dildo viel zu groß für so Anfänger wie uns.
Oh no.
Es war einfach, ich weiß nicht, ob dir das auch mal aufgefallen ist, aber es ist super schwer, kleinere Dildos zu finden. Und das war einfach viel zu riesig. Ja. Sowohl von der Länge als auch von der Breite. Es war einfach, ich glaube, für uns beide nicht angenehm. Und deswegen haben wir das relativ schnell abgehakt irgendwie und dann lag der halt in der Ecke. Und dann irgendwann habe ich tatsächlich gesagt, ich würde das gerne nochmal ausprobieren und dann habe ich das nochmal mit einem anderen Partner, mit einem neuen Strap-on, ein bisschen hochwertiger und mit einer guten Größe nochmal ausprobiert und dann fand ich es gut.
Ah ja, okay.
Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das möchte ich wirklich immer machen. Also manchmal habe ich Lust drauf, manchmal auch nicht so und es gibt aber halt auch wirklich viele Leute, viele Transmänner, die halt sagen, ich möchte auf keinen Fall penetrativen Sex. Mhm. Also, dass mir irgendwas reingeschoben wird. Ich möchte auch nicht angefasst werden oder sonstiges. Die wirklich nur mit Strap-on oder anderer Art Prothese arbeiten. Da kenne ich auch einige.
Okay. Eine Frage, die ich dich gar nicht gefragt hat, fällt mir gerade auf. Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich habe jetzt aufgrund von dem, was du so erzählt hast, eine Vermutung. Hast du vor, eine OP noch zu machen und dir einen Penis zu besorgen?
Nein, tatsächlich nicht. Mhm. Das ist auch bei vielen super, also es ist super unterschiedlich. Mhm. Bei mir persönlich, nee, dafür ist mir erstens das Risiko zu hoch. Und so wichtig ist es mir dann auch nicht. Also es ist mir das Risiko erstens nicht wert. Und gleichzeitig, ich mag halt auch einfach penetrativen Sex. Und das möchte ich nicht verlieren mit halt dem Risiko, dass es dann letztendlich auch alles gar nicht funktioniert, zum Beispiel.
Ja, ja.
Ja, deswegen, nee.
Ja, verstehe ich. Und du hattest jetzt auch, ne, als du jetzt vom Strap-on berichtet hast, hast du ja nicht mit einem Wort gesagt, oh, und das hat sich total bestätigend oder toll angefühlt, der Gedanke zu penetrieren sozusagen mit dem Ding, ne? Also dementsprechend scheint aber wirklich bei jedem dann deutlich anders zu sein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kumpel, der hat das gemacht, ganz. Und bei dem hat das alles sehr reibungslos funktioniert. Aber allein von seinen Erzählungen habe ich gedacht, nee, brauche ich nicht.
Aha.
ist es mir nicht wert.
Ja. Ja, verstehe ich. Ja, crazy. Ja, ich glaube, das war meine Hauptfrage sozusagen. Eine andere, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das eine Auswirkung hat, musst du mir sagen. Gibt es irgendwas in deinem Sexleben, wo du sagst, du machst das, um für dich die Rolle des Mannes zu bewahren oder so? Oder bist du da einfach ganz entspannt mit, ja, es sind zwei Körper und da werden Sachen gerieben und werden, ne, so, I don't know.
Nee, also das, ich glaube, es hat eine Auswirkung auf mich, wie andere Leute sich verhalten.
Mm.
Also es hat zum Beispiel auch eine Auswirkung auf mich, wie ich passe mich meinem Partner sehr an. Mhm. Also wenn ich da jetzt ich bin auch voll der Switch, so.
Okay.
Also wenn mein Partner jetzt sehr viel dominanter als ich, dann bin ich unterwürfig, so. Und wenn ich aber halt irgendwie scheinbar dominanter bin, dann bin ich da auch voll drin. Also dann übernehme ich das direkt. Und ich habe manchmal das Gefühl, für mich hat das Geschlecht da ein bisschen eine Auswirkung. Wenn ich jetzt an jemandem Interesse habe und diese Person ist jetzt zum Beispiel ganz klassisch weiblich, dann habe ich eher Interesse daran, dominant bei dieser Person zu sein, als nicht dominant. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, dann ist in meinem Kopf eher, okay, dann bin ich devot. So.
Aha.
Irgendwie, weiß ich nicht, wie andere Personen so sich verhalten oder ihr Geschlecht wahrnehmen, hat eine große Auswirkung auf mich. Aber ich persönlich mache nichts, um mich irgendwie als Mann bestätigt zu fühlen oder irgendwie sowas.
Da sind wir jetzt aber auch schon bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen für dich sozusagen. Mit wie vielen von welchem Geschlecht hattest du was?
Also ist es
ab wann 10 bis 6 oder was?
Nee, also wie gesagt, es sind 5 Leute, mit denen ich schon sexuell aktiv war. Und es waren halt alles queere Menschen, wo man es halt gar nicht immer so genau sagen kann. Zum Beispiel meine beste Freundin, als wir angefangen haben, so zu daten und sowas, da war sie tatsächlich noch männlich. Also da hat sie sich auch noch als Transmann identifiziert.
Ja.
Inzwischen geht sie eher in eine weibliche Richtung, vielleicht ein bisschen nicht binär und wird sich halt auch vollkommen wohl damit fühlen, wenn ich sage, wenn ich jetzt Sex mit ihr habe, halt habe ich mit einer Frau Sex. So. Früher halt nicht. Früher war sie ganz klar männlich so. Mhm. Deswegen, da bin ich jetzt gerade am Überlegen, was sage ich denn da?
Ja, ich würde sagen, dann zählt sie doppelt, oder?
Dann zählt sie ein bisschen doppelt.
So einmal als Mann, einmal als Frau.
Also ich hatte mit...
Beziehungsweise, wir können ja eigentlich auch mehr Geschlechter mit reinnehmen in die Aufzählung, da musst du nur halt einfach genauer vergleichen.
Also ich hatte relativ klar, glaube ich zumindest, mit zwei Cis-Männern Sex und mit einer Person, ich weiß gerade gar nicht, was da so die Identität so hundertprozentig ist, aber ich glaube eher in Richtung Transfrau / nicht binär, aber halt männlich geboren und ansonsten halt ja meine beste Freundin, die halt weiblich geboren ist und dann noch mit einem Transmann. Mir fällt gerade auf, je nachdem, was unsere Definition jetzt von Sex ist, habe ich vielleicht 6 sexuelle Partner.
Oha.
Und noch einen Transmann. So.
Okay.
Ja.
Also bunt gemischter Strauß sozusagen. Ja. Stellst du Unterschiede fest?
Ja. Ich komme auf zwischenmenschlicher Ebene sehr viel besser mit Personen klar, die halt weiblich geboren sind. Zum Beispiel die zwei Transmänner, mit denen ich was hatte und halt auch meine beste Freundin, ist halt meine beste Freundin so. Aber mit denen, das war wirklich, mit einem davon war ich auch wirklich zusammen und mit dem anderen, wir sind halt gut befreundet so. Mhm. Also es ist, da ist es wirklich auf guter freundschaftlicher Ebene.
Aha.
Und meistens mit den anderen war es so, ja, wir hatten mal was, aber wir würden jetzt nicht, entweder muss nicht nochmal oder, ach ja, könnte man mal wieder machen, aber wir sehen uns dann vielleicht einmal im Jahr oder so.
Und es
aber
ist nicht so, dass man noch Zeit verbringen
möchte. Genau, es ist nie intensiver irgendwie. Also das habe ich festgestellt, dass ich da irgendwie besser connecte irgendwie. Ich glaube, hat auch viel damit zu tun, dass man halt von Anfang an irgendwie auf einer gleichen Ebene ist, weil man Ähnliches durchgemacht hat zum Beispiel. Ne? Und da direkt so ein Gesprächsthema hat und sowas und einen viel verbindet irgendwie, ja.
Ja, verstehe ich. Und im Bett ist es dann aber einfach auf Individualebene, oder?
Ja, okay. Also da habe ich jetzt, glaube ich, noch nie so einen großen Unterschied gefunden, glaube ich. Ja.
Mit wem hattest du denn den besten Sex deines Lebens?
Mit meiner besten Freundin.
Habe ich mir schon fast gedacht. Und den schlechtesten?
Mit dem wir auch den Dreier hatten.
Ah,
also, okay. Das war halt nett.
Okay, aber ich meine, wenn nett dein schlechtester Sex ist, das klingt ja erstmal nicht nach irgendwelchen super peinlichen oder super unangenehmen.
Nee. Also ich habe keine Horror-Stories.
Das ist doch schon mal gut.
Ja. Außer eine Sache, die mir halt ein bisschen unangenehm war, war, dass ich bei einem Blowjob, sobald ich das Sperma geschmeckt habe, musste ich würgen.
Aha.
Und das war mir sehr unangenehm. Und ich meinte direkt so, sorry.
Oh Gott, wie süß. Ich glaube, es gibt aber genügend Leute, die auch bei Blowjobs würgen. Es gibt ja auch so dieses, dass man es vor Show macht, so,
ja,
oder?
Ja, ja. Nee, aber krass, da wäre mir das auch nicht unangenehm gewesen, glaube ich.
Ja.
Aber vor allem, weil es war halt nicht tief in meinem Mund.
Okay, irgendwie. Also es war kein sexy Würgen, es war einfach nur
es
so.
Es war einfach nur so, oh. Ich würge gerade und vielleicht denkt diese Person jetzt, dass es voll eklig ist oder so. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie in dem Moment war ich irgendwie sehr sensibel.
Witzig. Das erinnert mich daran, als ich meinen ersten Blowjob hatte. Ganz dumm eigentlich, aber ich weiß noch, dass ich auf einer so Stammhirn-Ebene kurz überrascht war, dass es so körperwarm ist.
Ja, da habe ich lustigerweise auch schon mit meiner besten Freundin geredet. Ja.
Guck mal!
Ich weiß gar nicht, das ist noch nicht lange her, da haben wir beide so unabhängig voneinander gesagt, ich überrasche mich immer, wie warm das ist.
So, obwohl natürlich ist es warm.
Natürlich
so,
ist es warm,
kommt halt
aber
aus dem Körper.
Oder auch generell der Penis irgendwie. Da denkt man auch irgendwie nicht drüber nach. Mhm. Also wenn man das erste Mal da nach vielleicht auch langer Zeit wieder dran fasst und man denkt, oh, das ist ganz schön warm. Irgendwie.
Also Fieber. Das ist krass, ne?
Ja.
Okay, ach schön, dann ist das ja keine Einzelerfahrung bei mir. Ja, krass, okay. Du, ich habe so das Gefühl, wir haben so ein paar Storys aufgedeckt. Gibt's noch irgendwas, wo du eine Fantasie hast, das ausprobieren zu wollen?
Also ich will auf jeden Fall gerne nochmal wirklich ein bisschen intensiver so diese Dynamiken vom BDSM ausleben. Mhm. Weil ich hatte bisher nie, ich bekomme das halt von vielen so in der Szene mit, dass sie wirklich so richtig Sessions haben, wo man das wirklich plant irgendwie und sich dann auch wirklich komplett drauf einlässt. Für mich war es bisher immer sehr spontan.
Und also praktisch mit dem aktuellen Partner einfach BDSM-Praktiken ausprobieren. Statt
genau. Mhm. Und ich würde gern mal wirklich, dass ich zum Beispiel jetzt einen Dom habe, der dann wirklich auch sagt, so, weißt du was, ich will das und das machen. Ich plane das, lass dich drauf ein und dann machen wir das nach meinem Plan. Ja. Da hätte ich zum Beispiel Lust drauf.
Ja, kann ich verstehen. Klingt spannend.
Ja.
Wenn du das mal machst, sag Bescheid. Wir treffen uns nochmal mit Update. Ein paar Mikros. Genau, dann machen wir eine Update-Folge. Vielleicht nochmal so abschließend, weil du hattest mir ja auch geschrieben, es gibt, du kommst so in die Situation immer mal wieder, dass du dann halt auch gefragt wirst, oh, wie hast du denn eigentlich Sex? Was sind so die Standardfragen, die Leute haben und wie würdest du dir wünschen, wie Leute auf dich zugehen? Oder vielleicht auch nicht, I don't know.
Also tatsächlich würde ich mir wünschen, dass Leute mehr auf mich zugehen, weil ich weiß halt ganz genau, dass die Leute es immer im Kopf haben. Mhm. Dass die Leute sich wahrscheinlich immer im Kopf, weil das merke ich auch bei mir selber, bei Leuten, die vielleicht nicht der Norm entsprechen oder sowas, dass ich da auch manchmal denke, wie ist das eigentlich bei denen?
Wie macht der das eigentlich?
Und deswegen weiß ich ganz genau, dass es super viele Leute auch aus meinem Umfeld gibt, die sich das fragen und aber halt sich nicht trauen zu fragen. Mhm. Und da denke ich mir immer so, frag doch jetzt einfach mal. Also, ja. Du darfst einfach nachfragen. Mhm. Grundsätzlich, wenn es ein bisschen direkter ist, dann ist es halt so im Dating-Bereich, wenn halt wirklich, das machen aber auch vor allem Cis-Männer, die dann halt wirklich im ersten Gespräch direkt so sagen, aber du hast noch eine Pussy, oder?
Boah, echt? Ja. So? Okay.
Oder hast du noch deine Titten? So. Und ich bin immer so, Junge, wir können jetzt auch erstmal einfach Smalltalk führen.
Könntest du erstmal kurz kennenlernen. Weißt du, wie mein Vorname ist?
Ja, also das habe ich oft im Dating-Bereich halt so. Und ich habe das, also das bekomme ich bei vielen mit, aber ich habe das eigentlich selten, dass wirklich so, jetzt zeige ich mal auf offener Straße oder sowas, Leute fragen, ey, was hast du eigentlich in der Hose? Mhm. Oder so. Ich habe das nur oft zum Beispiel beim Feiern oder so, wenn Leute mich scheinbar sehen und merken, okay, diese Person ist irgendwie queer, in irgendwie so einem Bereich bewegt, der sich scheinbar. Das habe ich auch eigentlich hauptsächlich mit Cis-Männern, diese Erfahrung. Und die dann sogar noch ein bisschen was getrunken haben, dann werden die ein bisschen offener. Mhm. Und dann kommt meistens die Frage, ach, was heißt die Frage? Es kommt dann irgendwie sowas wie, du sag mal, wie ist das eigentlich? Darf ich dich mal was fragen? So ein bisschen persönlicher. Wie ist das eigentlich? Also bist du eigentlich, also weißt du, was ich meine? So, also es wird nie wirklich einfach mal gefragt, ey, als was identifizierst du dich eigentlich?
Ja.
Oder so, sondern es ist immer so um den heißen Brei reden und einfach mal vorsichtig das irgendwie anstoßen und so, bis ich dann halt irgendwann sage, ich bin bisexuell oder was weiß ich. Das habe ich öfter. Das so ein bisschen, vor allem beim Trinken, dass dann, also wenn man so ein bisschen feiern ist und dann kommen die Leute irgendwann und fragen, sag mal, also ich habe eine Frage, aber die Frage richtig stellen, machen sie dann nicht.
Krass. Dabei ist es ja, glaube ich, was, wo du natürlich schon im ersten, sag mal, schon weißt, worauf sie hinaus wollen, oder? Man kennt ja dann inzwischen auch so die Art und Weise, wie sich Leute verhalten, wenn sie so durch ein Thema rumtanzen. Ne?
Ja, vor allem werde ich immer im ersten Moment total nervös, wenn schon wieder jemand zu mir kommt und sagt, darf ich dich mal was fragen? Ja. Diese Frage, darf ich dich mal was fragen, löst direkt Aufregung in mir aus.
Krass.
Weil es einfach immer mit meinem Geschlecht behaftet ist. Mhm. Also in den meisten Fällen.
Ja.
Ich meine, ich hatte auch schon Erfahrungen, wo es dann wirklich einfach war, zum Beispiel inzwischen weniger, aber so auf Konzerten oder zu bestimmten Anlässen schminke ich mich auch mal, weil ich das cool finde. Mhm. So. Und es halt einfach zu meinem Style passt irgendwie. Und dann sind die Leute verwirrt.
What is he?
Ja. Und dann ist es halt oft, dass sie dann fragen, ey, sag mal, bist du eigentlich schwul oder so? Also, und, es geht nicht immer nur ums Geschlecht. Manchmal kommen die da gar nicht drauf, aber.
Ja. Manchmal ist es so Sexualität halt einfach.
Ja, genau.
Ja. Lustig.
Aber sobald ich höre, darf ich dich mal was fragen oder darf ich dich mal was Persönliches fragen oder sag mal, wie ist das eigentlich? Dann weiß ich direkt, worum es geht.
Mhm. Ist schon sehr interessant für Leute einfach irgendwie, ne?
Ja.
Anscheinend.
Ja.
Ja. Aber eben, wie du schon sagtest, man kennt das ja auch von sich, dass man sich eben fragt, wie machen es Leute? Witzig, dass es Leute interessiert, was man in der Hose hat, ne? Aber es ist halt irgendwie...
Ja. Ich merke es bei anderen Transpersonen auch. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Transperson gleich Sex hat.
Ja.
Und vor allem, wenn ich so jemanden kennenlerne und denke, vielleicht könnte das in so eine Richtung gehen, dann frage ich mich das natürlich vor allem so, wie macht diese Person das denn? Weil vielleicht passt das ja gar nicht oder so. Vielleicht ist das eine Person, die ganz klar sagt, ich möchte keinen penetrativen Sex haben oder was weiß ich.
Ja.
Aber sowas fragt man sich halt irgendwie.
Du hattest gerade Dating erwähnt.
Ja.
Und als die Mikros aus waren und wir eine Mini-Pause gemacht haben, hattest du mir eine Story erzählt, die ich schon ziemlich schlimm finde. Es ging um Grindr.
Ja.
Und um Dating. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du von Cis-Männern die direktesten Ansprachen bis jetzt erhalten hast. Das ist aber kein Vergleich zu dem, was du so auf Grindr mitbekommen hast. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz den Leuten da draußen erzählen, was da so abgeht?
Ja, also erstmal, Grindr ist eine schwule Dating-Plattform.
Wichtig für die Story, Leute. Schwule Dating-Plattform.
Was heißt Dating? Also es ist schon eigentlich weit verbreitet, dass Grindr ist halt, wenn du ficken willst, dann kannst du auf Grindr ficken. So.
Dating ist da sehr weit verbreitet.
Ja, genau. Wenn du daten willst, dann geh auf Romeo zum Beispiel. Wobei das entwickelt sich auch in eine seltsame Richtung, aber gut. Grindr jedenfalls ist sehr oberflächlich. Da findest du auch kaum Bilder von Gesichtern, also es sind meistens Oberkörper oder was weiß ich. Und die erste Nachricht ist meistens ein Dickpick. So läuft das halt da ab. Jedenfalls, immer mal wieder lade ich mir Grindr runter und meistens ist es aus Neugier oder Langeweile, manchmal aber auch, weil ich mir denke, mal gucken, ob ich da wen finde. So einfach, um mal irgendwie ein bisschen so ein Hookup zu haben oder sowas. Und ich lösche es dann auch immer wieder sehr schnell. Weil ich glaube, auf Grindr finde ich fast mit die meiste direkte Transphobie. Das ist wirklich, also ich habe jetzt keine konkreten Beispiele aus der Vergangenheit, aber halt in den letzten Tagen, habe ich ja gerade dir schon einmal erzählt, habe ich mir mal wieder Grindr runtergeladen, einfach um zu gucken. So. Und da kam innerhalb von 2 Tagen, die ich da drauf war und sie dann wieder gelöscht habe, die App, kam zum Beispiel so eine Nachricht wie, verpiss dich, du Transenschwuchtel. Hochlebe die AfD, wir zerstören euch alle. Wo ich mir halt denke, du bist auf der schwulen Dating-Plattform. Andere Person, die halt Ähnliches gesagt hat, hatte halt auch Mann mittleren Alters mit Frauendessous in seinen Bildern. Also ich glaube, die sind ein bisschen verwirrt.
Ah, das ist so dramatisch. Und es ist auch ehrlich gesagt auch für deine Sicherheit und die Sicherheit von queeren Menschen ganz, ganz schlechtes Ding. Und ich habe auch das Gefühl, das hattest du ja auch schon erwähnt, beziehungsweise vielleicht lasse ich dich einfach erzählen, wie sich die Zeiten geändert haben.
Ja, also das hatte ich auch gerade schon erzählt, als wir eine Pause gemacht haben. Ja. Ich habe das Gefühl, inzwischen erfahre ich mehr Transphobie als vor ein paar Jahren. Das ist wirklich irgendwie bei so einem All-Time-High. Das ist wirklich krass. Und es ist halt wirklich inzwischen eine direkte Zielgruppe, die angegriffen wird. Und nicht mehr, wie früher bei mir es halt in der Schule war, ja, die ist halt komisch oder so. Oder ja, ich glaube, die will ein Junge sein oder so. Sondern es ist ganz klar, die blöden Transen. So. Und das war früher nicht so. Und das ist heute sehr direkt.
Eigentlich würde man ja denken, das hat sich in den letzten Jahren genau anders entwickelt.
Ja. Ich kann auch tatsächlich, ich meine, ich weiß nicht, wie es früher war, weil früher habe ich tatsächlich, bevor ich auf Testo war und so, habe ich öffentliche Toiletten komplett vermieden. Also ich bin, wenn ich in der Öffentlichkeit war, dann bin ich halt nicht aufs Klo gegangen, dann habe ich das ausgehalten.
Krass.
Und inzwischen mache ich das, immer mit Angst, also es ist immer mit Nervosität verbunden. Ich kann nicht einfach entspannt aufs Klo gehen und vor allem halt in so Fire-Settings ist es krass, wie oft ich da zu hören bekomme, du bist ja auf dem falschen Klo und sowas, was ja erstmal nicht unbedingt transfeindlich ist, aber es nervt halt trotzdem. Weil ich meine, die Leute sehen es nicht, aber ich habe lange Haare und ich bin relativ klein. Ich habe aber auch Bart. So, und wenn die Leute mich aber von hinten sehen, dann kommen die erstmal rein und sagen, falsche Toilette. So. Mhm. Und wenn ich dann sage, nee, dann hören die meine Stimme. Und oft ist es so, dass sie dann sagen, oh ja, okay, aber trotzdem verwirrt sind und da vielleicht nochmal so einen Kommentar hinterher rufen oder so. Ja. Es ist aber auch schon oft vorgekommen, dass dann halt wirklich, was soll das und was weiß ich. Einmal wurde ich auch richtig bedroht. Das passiert mir so in öffentlichen Toiletten-Settings halt ganz schön oft.
Boah, und dabei, also wirklich, wir gehen auch alle einfach nur aufs Klo.
Ja.
Ich kann den Gedanken nicht nachvollziehen. Personengruppen, die du nicht verstehst, die auch wirklich... Also es ist ja nicht so, dass du pöbelnd über die Straße läufst und man einen Grund hat zu sagen, der ist blöd.
Ja.
So, ne? Also ich verstehe schon, wenn Leute Aggressoren sind, dass man die blöd findet.
Ja.
So. Aber fürs Existieren, fürs friedliche Existieren, ich will jetzt nicht zu viel ins Politische ausbrechen, aber das ist ja gerade da wir über das Transsein sprechen, ne, ist es natürlich auch ein wichtiger Teil, wie du dich in der Gesellschaft bewegst und wie sicher du dich fühlen kannst. Ne?
Ja, hast du ja gerade auch schon gesagt, auch im Dating-Bereich halt.
Ja.
Also inzwischen habe ich das oft, dass ich vor allem auf so Dating-Plattformen wie Grindr, selbst wenn ich dann da mal jemanden kennenlerne, wo ich denke, oh, man könnte sich ja vielleicht mal treffen oder sowas, ey, wir verstehen uns ganz gut oder so, habe ich immer im Hinterkopf, weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Hinterher ist das einfach nur so eine Strategie, um mich dahin zu kriegen, um mich zu verprügeln oder so. Und das ist, also inzwischen sage ich ganz klar, was heißt ganz klar, also ich habe da auch meine schwachen Momente, aber eigentlich will ich mich mit niemandem auf Grindr treffen. So, ich habe das einmal gemacht und das war cool, aber das ist halt nicht immer so. Und das war auch, weil es eine andere Transperson war. Da habe ich mich sicher gefühlt.
Ja, klar.
Aber ich glaube, mit Cis-Männern auf Grindr mache ich, glaube ich, nicht. Mhm. Es sei denn, ich bin wirklich schwach.
Ich drücke dir die Daumen, dass du stark bleibst. Silas, ich habe das Gefühl, ich habe einen mega coolen Einblick bekommen. Ich finde, du bist super, super offen gewesen und ich bin dir sehr, sehr dankbar. Ich gebe dir gerne noch die Bühne, wenn du noch Worte nach draußen hast.
Ja. Grundsätzlich will ich einfach mal in die Welt hinausschreien, dass man Fragen stellen darf an Transmenschen. Es ist irgendwie so ein Ding geworden, dass Leute denken, sie werden von Transmenschen verprügelt, wenn einfach mal gefragt wird, ey, wie ist denn das mit deinem Geschlecht? So, ich glaube, viele Leute haben alleine Angst, einen Fehler zu machen und dann direkt als transphob abgestempelt zu werden. Und ja, es gibt Ausnahmen von Leuten, von Transmenschen, die halt da ein bisschen strenger mit umgehen. Aber das ist die kleinste Minderheit. Also die meisten sind wirklich offen. Und selbst dann kannst du noch fragen, ey, kann ich dich dazu was fragen oder möchtest du darüber nicht reden? Und meiner Erfahrung nach sagen die dann auch, nee, ist meine Sache. Oder sagen, also die meisten sagen, ja klar. So. Also das ist wirklich super wichtig, weil es einfach wenig Aufklärung gibt und es einfach super wichtig ist, dass es Aufklärung gibt. Und da sollte man halt einfach fragen.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.